13. 400 vor Christus. Die Schnabelkanne vom Dürnberg. Ein vielgedeutetes Meisterwerk. Bei den Kelten, die die Griechen als Keltoi, Kelten und die Römer als Galatei oder Galli, also Gallier, bezeichneten, handelte es sich nicht um ein geschlossenes Volk, sondern um zahlreiche unterschiedliche ethnische Gruppen der europäischen Eisenzeit mit ähnlich ausgeprägter bedeutender Kultur und hochentwickelten sozialen Strukturen. Diese miteinander verwandten Volksstämme, die sich aufgrund ihrer kulturellen Gemeinsamkeiten von den Nachbarvölkern unterschieden und ursprünglich aus Zentraleuropa, also auch aus dem heutigen Österreich, stammten, waren sowohl tüchtige Bauern als auch unerschrockene Krieger. Sie besiedelten schließlich ganz Europa, wo sie in der Zeit von 450 bis 250 vor Christus die bedeutendste Macht darstellten. Um Gäste zu bewirten, übernahm die keltische Oberschicht Europas ab dem 5. vorchristlichen Jahrhundert zunehmend mediterrane Trinksitten. Belege dafür sind Imitationen griechischer und etruskischer Gefäße, die den Einfluss sowie die wirtschaftliche und politische Macht der eisenzeitlichen Eliten im heutigen Österreich repräsentieren sollten. Dabei wurden die griechisch-etruskischen Vorbilder aber nicht einfach kopiert, sondern in die einheimische Formensprache umgesetzt und weiterentwickelt. Ein derartiges Prestigeobjekt war sicherlich die berühmte Schnabelkanne vom Dürnberg in Hallein in Salzburg. Sie ist ein Meisterwerk des frühkeltischen Metallhandwerks und eines der wertvollsten Fundstücke des Ostalpenraums aus keltischer Zeit. Diese Schnabelkanne wurde von keltischen Handwerkerinnen vor ca. 2400 Jahren aus Bronze gefertigt. Die Deckplatte, die Gefäßmündung, der Henkel und der Figurenschmuck wurden gegossen, die Seitenwände und die Bodenplatte sind aus dünnem Bronzeblech getrieben. Mittels Lötung und durch Nieten wurden die einzelnen Teile miteinander verbunden. Der hohe, schlanke Körper der Kanne ist mit Ornamenten und Blättern verziert. Besonders eindrucksvoll ist der figurale Schmuck der Schnabelkanne, der sich über den Henkel bis zur Randabdeckung formt. Zu sehen sind hier insgesamt drei Tiere und zwei menschliche Köpfe. Entlang des Henkels bildet sich ein vierbeiniges Raubtier mit buschigem Schwanz ab, vielleicht ein Wolf, vielleicht eine große Katze, vielleicht aber auch ein Fabeltier. Es sieht so aus, als umschließe der Kiefer des Tieres einen menschlichen Schädel. Aber möglicherweise ruht auch der Tierkopf schützend auf dem des Menschen. Die Interpretationen dieser Darstellung gehen jedenfalls weit auseinander. Die einen erkennen darin ein bestialisches Ungeheuer, das sein menschliches Opfer verschlingt. Die anderen deuten sie als Szene des Schutzes, in der ein Krafttier als Wächter oder Totemtier auf dem menschlichen Haupt ruht. Wieder andere legen das Henkelmotiv der Schnabelkanne als Abbildung keltischer Gottheiten aus. Demnach besiegt der keltische Gott Taranes in Form eines gefräßigen Tieres seinen göttlichen Widersacher Teutates. Folgt man auf dem Dürnberger Gefäß dem Schwanz des Henkeltiers bzw. seiner Rückenverziehung bis zum Henkelursprung am Kannenbauch, so findet sich dort ein zweiter menschlicher Kopf. Die beiden Köpfe sehen einander sehr ähnlich. Es könnte sich also bei den Schnabelkannenfiguren auch um eine Wiedergeburtsdarstellung handeln. Der wellenumrahmte untere Kopf wird demnach durch das Fabeltier am oberen Kannenrand gebärend ausgespien. Die beiden kleineren Tiere, die sich in der Nähe des Gefäßausgusses befinden und auf den ersten Blick ein wenig wie Elefanten aussehen, könnten mit ihren langen Zungen dieses Motiv weiterführen. Die Schnabelkanne würde dann folgerichtig Wiedergeburt und ewiges Leben symbolisieren. Wir denken uns den passenden Trinkspruch dazu und imaginieren das keltische Fest, bei dem das Prunkgefäß zum Einsatz kam. Aber natürlich könnten die länglichen Formen, die aus den Mäulern der kleinen Tierfiguren ragen, auch die Schwänze ihrer Beute sein und die Dürnberger Schnabelkanne ist in Wahrheit doch ein Sinnbild für Vergänglichkeit und Tod. Wir wissen es einfach nicht. Ohne schriftliche Informationen ist es schwer zu erkennen, ob der menschenfressende Dämon oder der tierische Schutzgeist einer konkreten keltischen Erzählung entstammt oder ob es sich um die kopierte Tradierung von vielleicht keltisch überformten oder den Zeitgenossen gar unverständlichen Mythen anderer Kulturkreise handelt. Wir scheitern daran, auch nur das dargestellte Motiv eindeutig zu erkennen und einem Thema zuzuordnen. Doch selbst wenn wir dies könnten, so wüssten wir immer noch nichts über seine spezifische Aussage. Denn ein und dasselbe Motiv kann auch im gleichen kulturellen Umfeld unterschiedliche Bedeutungen transportieren. So ließ es sich zum Beispiel ohne entsprechendes Hintergrundwissen kaum entscheiden, ob die unzähligen im europäisch-abendländischen Kulturkreis kursierenden Darstellungen eines Kriegers, der ein Ungeheuer oder einen Drachen bekämpft, ein und dieselbe Person repräsentieren oder ganz unterschiedlichen Erzählungen entspringen. Ohne literarische Quelle ist es für kulturell Außenstehende schier unmöglich, zwischen Siegfried dem Drachentöter, den antiken Helden Persos und Theseus, dem heiligen Georg, dem Erzengel Michael oder Prinz Eisenherz zu unterscheiden, denn sie alle kämpften gegen Ungeheuer und Drachen, wie Thor übrigens auch, gegen die Midgar-Schlange. Selbst wenn wir also wüssten, was auf der Schnabelkanne vom Dürnberg dargestellt ist, wir wüssten immer noch nicht, was diese Darstellung den Kelten vor 2400 Jahren gesagt hat. Die Widersprüchlichkeiten in Bezug auf die Interpretation des Schädeltiermotivs auf der Dürnberger Schnabelkanne machen jedenfalls deutlich, wie stark das Deutungsresultat von der kulturellen, sozialen und individuellen Prägung der deutenden Person abhängt. Wie sehr Beschreibungen und Interpretationen historischer Quellen und Artefakte von zeitgenössischen Erklärungs- und Wahrnehmungsmustern beeinflusst sind. Wir müssen bei der Interpretation historischer Artefakte also stets wachsam sein, damit wir nicht statt der Historie lediglich unsere eigene Geschichte erzählen. Die Schnabelkanne wurde am 30. September 1932 vom Salzburger Gymnasiallehrer und Archäologen Oliver Klose und seiner Mitarbeiterin Nora Wattek aus einem bereits geplünderten Grabhügel auf dem Dürrenberg, einer 800 Meter hohen Erhebung, ausgegraben. In diesem Grab, es wurde später als Grab 112 nummeriert, befanden sich außerdem Tongefäße, eine kleine Eisenfibel, Reste eines Messers und die Beschläge eines zweirädrigen Streitwagens. Die originale Dürnberger Schnabelkanne war bis 2012 im Salzburg Museum zu sehen. Dann wurde sie als Attraktion ins Keltenmuseum Halle eingebracht. Dort ist sie seitdem zu bewundern und hoch versichert. Es muss ein aufregender Moment gewesen sein, als im September 1932 der Grabungsleiter Oliver Klose einen eigenartig geformten Hügel am Fuße des Mosersteins auf dem Dürnberg entdeckte und sich herausstellte, dass es sich dabei um einen keltischen Grabhügel handelte. Bei der Ausgrabung legte man in 25 cm Tiefe einen Steinkranz frei, in dem sich eine hölzerne Grabkammer befunden hatte. Da der Grabhügel bereits in der Antike beraubt worden war, konnten nur mehr wenige Stücke der einstigen Grabausstattung gefunden werden, als eine Radreifen eines hölzernen Streitwagens, Reste von Gefäßen und, eine wahre Sensation, die hier präsentierte Schnabelkanne aus Bronze. Nora Wattek, die an der Grabung teilgenommen hat, berichtete über den spektakulären Fund.
Professor Klose saß innerhalb der ovalen Steinumwallung und war dabei, Scherben freizulegen. Er bat mich, den Bronzegegenstand, der unter einem Steinblock steckte und nur mit der Spitze heraussah, freizulegen. Als ich begann, die Erde und Wurzeln zu entfernen, kamen die elefantenartigen Tiere am Hals des Gefäßes zum Vorschein. Ich grub und grub, ohne dass sich der Umfang des Gegenstandes abzeichnete. Auf eine derartige Form war man durch keine Abbildung anderer Funde vorbereitet. Ich hob sie feierlich heraus und hielt sie hoch empor. Da erst ließ Professor Klose von seiner Keramik ab. Sofort begann er mit der Vermessung der Kanne.